HR Info. Kulturlust.
Damenwahl. 100 Jahre Frauenwahlrecht. So heißt die neue Sonderausstellung im Historischen Museum Frankfurt. Anlass ist die Einführung des Frauenwahlrechts 1918 durch die Gründer der Weimarer Republik. Ein Recht, für das der Kampf schon viele Jahrzehnte zuvor im Kaiserreich begonnen hatte und bei dem die Frauen viele Widerstände zu überwinden hatten.
Die Ausstellung beginnt im 19. Jahrhundert mit dem Frauenbild und stellt auch die Frage, was heutige Politikerinnen eigentlich vom Frauenwahlrecht halten, wie sie ihre Rolle in der Politik verstehen. Aber es ist natürlich tatsächlich die Frage, warum wird die Frau nicht als gleichberechtigt in der Gesellschaft anerkannt? Warum muss es immer wieder einen Kampf darum geben? Ich kann mir gut vorstellen, dass es darum geht, diese ganzen alten Vorurteile nochmal neu zu hinterfragen. Und ich finde, das kann auch in dieser Ausstellung in Frankfurt noch ganz gut gelingen.
Das sagt Dr. Kerstin Wolf. Sie ist Forschungsleiterin im Archiv der Deutschen Frauenbewegung in Kassel. Außerdem Historikerin und sie hat diese Ausstellung im Historischen Museum Frankfurt wissenschaftlich begleitet. Wir sprechen mit ihr über den politischen und kulturellen Kampf der Frauen für Gleichberechtigung. Ein weiteres Thema in dieser Sendung, ein Erzählprojekt in der Grimmwelt Kassel und der Büchercheck. Heute der Roman Ein Kleid aus Tinte und Papier. Die Kulturlust in HR Info. Mein Name ist Pablo Diaz. Parallel zum Kampf der Frauen in Deutschland kämpften auch in Großbritannien die Frauen für das Recht auf politische Teilhabe. Im Februar 1918 erhielten die über 30-Jährigen und die vermögenden Frauen dieses Recht zugestanden. Ein kleiner Teil erfolgte, der mit viel Engagement und auch mit cleveren Marketingstrategien durchgesetzt wurde. Ein Engagement, das mit vielen, auch gewaltbereiten Aktionen untermauert wurde und zahlreiche Vertreterinnen der britischen Frauenbewegung Gefängnisstrafen einbrachte. Stephanie Pieper berichtet. March, march,
sweep you along. Votes for Women. Anfang des 20. Jahrhunderts nimmt die Bewegung für das Frauenwahlrecht in Großbritannien Fahrt auf. Auch weil sie auf cleveres Marketing setzt und auf Merchandising-Produkte in den Farben der Suffragetten. Lila für die Würde der Frauen, weiß für die Reinheit ihres Anliegens und grün für die Farbe der Hoffnung, sagt Beverly Cook vom Museum of London.
Jede Frau, die in der Öffentlichkeit in diesen Farben gekleidet war, gab sich sofort als Suffragette zu erkennen. Und das erforderte Mut, denn es führte oft zu Feindseligkeit. Aber zugleich hatten Frauen ein Gefühl der Kameradschaft und der Solidarität, wenn sie andere Frauen sahen, die lila, weiß und grün trugen.
Zur berühmtesten Figur der britischen Frauenbewegung wird die 1858 in Manchester geborene Emmeline Pankhurst. Deeds, not words, ist das Motto der von ihr gegründeten Women's Social and Political Union. Genug der Worte, Taten müssen her, ruft sie ihren Anhängerinnen zu. We have waited too long for political justice. We refuse to wait any longer. Vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs lässt Pankhurst die Kampagne eskalieren. Sie und ihre Mitstreiterinnen greifen fortan auch zu militanten Mitteln, was zu Verhaftungen und Verurteilungen führt, zu Hungerstreiks und Zwangsernährung. Für das Wahlrecht kämpfen keineswegs nur Frauen aus der Mittelklasse, sondern auch solche aus der Arbeiterklasse, sagt Diane Atkinson, Autorin von Rise Up Women.
I'm still amazed by their campaign, their organization and their conviction.
Ich bin begeistert von ihrer Kampagne, von ihren Überzeugungen, von ihrer Beharrlichkeit. Und ich verbeuge mich vor ihrem Mut. Aber das Entscheidende, das wir von den Suffragetten lernen können, ist wohl die Hartnäckigkeit, den Ball nicht fallen zu lassen.
Sondern weiter zu kämpfen. Gegen die Diskriminierung von Frauen am Arbeitsplatz und schlechtere Bezahlung, gegen sexuelle Belästigung und häusliche Gewalt. Genau dies ist auch der Urenkelin von Emmeline Pankhurst ein Anliegen. Helen Pankhurst setzt sich bis heute für die Rechte von Frauen ein, auf der ganzen Welt.
Dieser Name ist eine Inspiration für mich. Ich habe immer besonders stark gefühlt, dass ich gewissermaßen auf den Schultern von Giganten stehe. Sie haben mir gezeigt, dass jeder Einzelne etwas bewegen kann. Ich bemühe mich, ihr Vermächtnis fortzuführen und sage auch heute, wir können noch mehr erreichen.
Schau! Im Ersten Weltkrieg übernehmen viele Britinnen traditionelle Männerjobs, was ihre Argumentation für das Frauenwahlrecht stärkt. Bis heute streiten die Historikerinnen darüber, wer den größten Anteil am Erfolg hat. Der militante Flügel der Pankhurst-Frauen oder der moderate Flügel unter Führung von Millicent Fawcett, der Frau eines liberalen Abgeordneten.
Wenn alle Frauen zu militanten Mitteln gegriffen hätten, dann hätte die Regierung mit ihnen nicht verhandeln können. Jede spielte eine wichtige Rolle. Aber Millicent war von Anfang bis Ende dabei. Sie hat die Bewegung aufgebaut und das Wahlrecht durchgesetzt.
Das meint Sam Smathers, die Vorsitzende der Fawcett Society. Als erste Frau wird Millicent Fawcett in diesem Jahr zum 100. Jubiläum des Frauenwahlrechts mit einer eigenen Statue auf dem Platz vor dem Parlament geehrt.
Stephanie Pieper über den Kampf britischer Frauen für das Frauenwahlrecht. Eine Aktivistin, wie sie es in England gab, wie Emmeline Pankhurst zum Beispiel, mit ihren Aktionen gab es in Deutschland nicht. Deswegen wird die Frauenbewegung in Deutschland im Vergleich mit England auch als etwas langweiliger betrachtet, in Anführungszeichen. Aber natürlich gab es auch in Deutschland engagierte Frauen, die das Wahlrecht einforderten. Bereits 1865 hatte sich zum Beispiel in Leipzig der Allgemeine Deutsche Frauenverein gegründet. Zahlreiche Dokumente dazu sind zurzeit in einer Sonderausstellung des Historischen Museums Frankfurt zu sehen. Damenwahl, 100 Jahre Frauenwahlrecht, so heißt diese Ausstellung, in der nicht nur Dokumente der deutschen Frauenbewegung gezeigt werden, sondern auch ihre zahlreichen Protagonistinnen. Corinna Tertel hat die Ausstellung besucht.
Ein Damenkorsett von 1900, das mir beim bloßen Ansehen schon fast die Luft abschnürt. Ein Wahlplakat, das ich mit seinen dicken, altdeutschen Lettern fast rufen höre: Eure Kinder brauchen Frieden und Brot, darum Frauen wählt. Eine grau-rote Wahlurne aus Blech. Und zwischendrin immer wieder Frauenstimmen von damals.
Wieder ruft die Wahlpflicht auch die Frauen zur Mitentscheidung über das Schicksal ihres Volkes. Viele Frauen hören diesen Ruf mit Unbehagen.
Wie diese Stimme der Frankfurter Reichstagsabgeordneten Toni Sender, der Frau, die laut Wahlplakat gewillt ist, einzutreten für die heiligen Rechte der Frauen, der Mütter. Es geht für die Kuratorin Dorothe Linnemann in dieser Ausstellung mit ihren 5 Themenschwerpunkten aber nicht nur um Frauenrechte.
Frauenrechte sind Menschenrechte. Es geht hier nicht um eine separate Gruppe, eine Interessensgruppe in der Gesellschaft, sondern es geht um elementare Rechte für alle. Meiner Meinung nach gehört zu einer demokratischen Gesellschaft auch die Beteiligung möglichst vieler daran. Und das ist auch etwas, was das Frauenwahlrecht verwirklicht hat, Demokratie.
Und Frauen konnten nun auch gewählt werden, wie Marie Jukatsch. Als erste weibliche Abgeordnete hatte sie 1928 eine Rede in einem deutschen Parlament gehalten. Auch ihrer Stimme lausche ich an einer Hörstation mit Schmunzeln.
Meine Herren und Damen, wenn ich als Frau zu Ihnen spreche, so hoffe ich doch, dass recht viele Männer auf meine Worte achten werden.
Es sind jetzt schon zig Führungen gebucht für die 450 Exponate auf den neuen 900 Quadratmetern für Sonderausstellungen im Historischen Museum in Frankfurt. Was Museumsdirektor Jan Gercho freut. Das Historische Museum hat zwar schon etliches zum Thema Frauen- und Geschlechtergeschichten ausgestellt.
Aber jetzt auf einem anderen Niveau, einem viel größeren Raum und auch mit mehr Internationalität. Wir gucken ja hier nach England, in den Niederlanden, nach Frankreich, haben viele Leihgaben aus diesen Ländern bekommen, wollen also auch mit einem breiteren Horizont hier aufschlagen.
Und doch geht es an vielen Stellen konkret um Frankfurt. In Frankfurt saßen oder agierten revolutionäre Frauenköpfe für die Damenwahl. Zwischen flackernden Schwarz-Weiß-Filmaufnahmen an den Wänden, zwischen Ansteckern und Schärpen aus dem Ausland stapeln sich auch eselsohrige Wahlzettel von der ersten Wahl, bei der die Frauen ihr Kreuzchen machen durften. Darunter die Landtagswahl Hessen-Nassau. Vom einengenden Korsett bis zur Wahlurne aus Blech sind es im Museum nicht viele Meter. Aber nach diesen Museumsmetern wird durch Videos am Ausgang klar, es braucht auch heute noch ein paar weitere Meter Weg, bis alle Korsetts für Frauen verschwunden sind.
Corinna Tertel über die Ausstellung im Historischen Museum Frankfurt, Damenwahl, 100 Jahre Frauenwahlrecht. Die Ausstellung ist bis zum 20. Januar 2019 zu besichtigen. Dr. Kerstin Wolf ist Historikerin und Forschungsleiterin im Archiv der Deutschen Frauenbewegung in Kassel. Sie hat die Ausstellung im Historischen Museum Frankfurt wissenschaftlich begleitet. Ich habe mit ihr vor der Sendung gesprochen und wollte von ihr wissen, welche Aspekte und Schwerpunkte ihr in dieser Ausstellung besonders wichtig waren.
Mir war besonders wichtig, deutlich zu machen, dass es in Deutschland auch einen Kampf um das Frauenwahlrecht gegeben hat. Es ist ein bisschen schwierig in der deutschen Geschichte, weil die Einführung des Frauenwahlrechts ganz häufig mit dem Ende des Ersten Weltkrieges assoziiert wird und mit dem Rat der Volksbeauftragten, also mit der Novemberrevolution. Und wenn man sich nur den Tag der Einführung anguckt, also diesen 12. November 1918, dann scheint es so, als wenn dieses Männergremium, also dieser Rat der Volksbeauftragten, den Frauen in Deutschland quasi das Frauenwahlrecht geschenkt hätten. Es gibt auch durchaus Forschungen, die das so sehen. Und mir war besonders wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Frauenbewegung schon seit 50, 70 Jahren davor angefangen hat, für dieses Recht zu kämpfen und es letztendlich tatsächlich ein Ergebnis dieses Kampfes war, dass dann im November 1918 das Frauenwahlrecht auch gekommen ist.
Von welchem Jahrzehnten sprechen wir? 1840, 1850?
Also die ersten Forderungen nach dem Frauenwahlrecht kommen tatsächlich mit der 1848er Revolution. Da ist Luise Otto Peters zu nennen, die eine Frauenzeitung herausgibt. Und da ist zum ersten Mal zu lesen, dass sie fordert, dass die Frauen mündig werden sollen im Staat. Dann bricht das Ganze wieder ein bisschen ab. Das hat damit was zu tun, dass die Reaktion dann auch wieder ziemlich zuschlägt. Und dann geht es ab den 1870er Jahren wieder von vorne los. Also die neuen Forderungen nach dem Frauenstimmrecht kommen dann wieder auf. Und ganz intensiv wird der Kampf dann ab den 1890er Jahren. Und ab 1902 gibt es dann auch den ersten Verband für Frauenstimmrecht in Deutschland.
Was waren denn das für Frauen, die für das Wahlrecht gekämpft haben?
Das waren Protagonistinnen der bürgerlichen Frauenbewegung, sämtlicher Couleur auf der einen Seite, aber es waren auch die Sozialistinnen auf der anderen Seite, also die Parteimitglieder der SPD, vorzugsweise oder die wichtigste, die man da zu nennen hat, ist Clara Zetkin, die der Sozialdemokratie immer wieder ins Stammbuch geschrieben hat, dass der Kampf um Frauenrechte mit dem Kampf der Arbeiter um eine freie Gesellschaft, dass die miteinander verknüpft sind. Und das war ihr extrem wichtig und von dem her war die SPD auch die einzige Partei im 19. und dann auch noch bis 1918, im 19. Jahrhundert und bis 1918, die das Frauenwahlrecht in ihr Parteiprogramm aufgenommen haben. Keine andere Partei war so weit.
Sie sagten eben, die Reaktion hat immer wieder Widerstand geleistet gegen dieses Frauenwahlrecht. Mit welchen Argumenten?
Das waren ganz interessante Argumente. Heutzutage müssen wir fast schon ein bisschen darüber lachen, wobei manchmal bleibt einem das Lachen auch noch mal im Halse stecken, weil es doch sehr aktuelle Argumentationen auch sind. Immer wieder wird darauf Bezug genommen, dass die Frau sehr viel emotionaler wäre als der Mann und sie deswegen überhaupt gar nicht geeignet ist, ein politisches Amt auszuführen oder sogar zu wählen. Und dann kommt immer wieder das Schreckgespenst der damaligen Zeit, nämlich die Abschaffung der Monarchie wird ganz stark mit dem Frauenwahlrecht verknüpft und der Sieg der Sozialdemokratie. Das ist ein Schreckgespenst der damaligen Zeit, was überhaupt gar nichts mit der Realität zu tun hatte. Man würde heutzutage sagen, das waren Fake News.
Haben die Frauen denn dann tatsächlich von diesem Wahlrecht Gebrauch gemacht bei der ersten Wahl?
Die erste Wahl war eine sehr große Wahl. Es sind sehr, sehr, sehr viel mehr Menschen an die Wahlurnen gegangen, übrigens auch Männer, als bei der letzten Wahl 1914. Interessant ist, dass wirklich die Frauen sehr großen Gebrauch gemacht haben von ihrem Wahlrecht. Man geht davon aus, exakte Zahlen liegen nicht unbedingt vor, dass es zwischen 80% und 85% waren.
1919 durften die Frauen zum ersten Mal wählen. Gesellschaftlich hat die Emanzipation aber viel, viel länger gedauert. Nur zwei Zahlen. Bis 1970 durften Frauen in Vereinen nicht Fußball spielen. Und bis 1977, die Zahl war mir gar nicht bewusst, durfte keine Frau, zumindest in Westdeutschland nicht, ohne Willigung ihres Mannes arbeiten gehen.
Das hat ganz stark damit etwas zu tun, dass unsere Gesellschaft und auch nach 1918 auf dem bürgerlichen Gesetzbuch von 1900 fußt. Und dieses bürgerliche Gesetzbuch ist eines, was sehr ehefrauenfeindlich ist. Man kann fast sagen, eines der ehefrauenfeindlichsten Gesetze, die es überhaupt gab in dieser Zeit. Und dieses Gesetz ist auch nach der Einführung des Frauenwahlrechts die Grundlage staatlichen Handelns gewesen. Von dem her ging es dann tatsächlich darum, in kleinen Schritten immer weiter in Richtung Emanzipation fortzuschreiten. Ein ganz entscheidender Schritt war dann die Einführung des Grundgesetzes mit Artikel 3 Absatz 2. Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Das war eigentlich der eigentliche Startpunkt, oder Startpunkt ist zu viel gesagt, ein extrem wichtiger Punkt für die Emanzipationsgeschichte der Frau. Die Einführung des Frauenwahlrechts war wichtig, auf jeden Fall. Aber es mussten noch andere Weichen gestellt werden, damit dann solche Rahmenbedingungen, wie Sie gerade genannt haben, dann nicht mehr möglich waren bzw. verändert wurden.
Spiegelt die Ausstellung diese Widersprüche wider?
Ja, die Ausstellung beginnt im 19. Jahrhundert mit dem Frauenbild, endet aber tatsächlich mit einem Ausblick auch auf Elisabeth Selbert und Artikel 3 Absatz 2 und stellt auch die Frage, was heutige Politikerinnen eigentlich vom Frauenwahlrecht halten, wie sie ihre Rolle in der Politik verstehen.
Ich versuche, diese Antwort mit der nächsten Frage zu verbinden, wenn Sie darauf schauen, wie Männer vor mehr als 100 Jahren gegen das Frauenwahlrecht gekämpft haben und wie sie argumentiert haben. Wenn man heute Frauenquoten fordert für bestimmte Bereiche, gesellschaftliche Bereiche, sind die Motive und die Ängste dieselben?
Das ist eine interessante Frage. Wahrscheinlich ja. Nur, dass sie nicht mehr so offen geäußert werden wie noch im 19. Jahrhundert. Aber es ist natürlich tatsächlich die Frage, warum ist immer noch dieses große Beharren da? Warum wird die Frau nicht als gleichberechtigt in der Gesellschaft anerkannt? Warum muss es immer wieder einen Kampf darum geben? Ich kann mir gut vorstellen, dass es darum geht, diese ganzen alten Vorurteile nochmal neu zu hinterfragen. Und ich finde, das kann auch in dieser Ausstellung in Frankfurt noch ganz gut gelingen.
Und was sagen Sie denjenigen, die diese Ausstellung 100 Jahre Frauenwahlrecht besuchen wollen? Was sollten Sie sich auf jeden Fall anschauen?
Was besonders interessant ist, sind die vielen Exponate, die wir zusammentragen konnten. Weil anders wie zum Beispiel in England ist es uns nicht gelungen, hier in Deutschland viele Exponate aus diesem Kampf bis heute zu bewahren. Das hat viel mit der deutschen Geschichte zu tun. Ich sage nur Nationalsozialismus, Zweiter Weltkrieg, also Bomben, die in Berlin in Häuser gefallen sind, wo solche Andenken aufbewahrt wurden, aber auch Protagonistinnen, die aus Deutschland vertrieben wurden und die dann natürlich ihre Erinnerungsstücke nicht mitnehmen konnten. Von dem her ist es sehr interessant, was alles zusammengetragen werden konnte. Und es ist schon spannend, was dann letztendlich doch überliefert wurde. Und das ist ausgesprochen spannend.
Sagt Dr. Kerstin Wolf, Forschungsleiterin im Archiv der Deutschen Frauenbewegung in Kassel. Wir sprachen aus Anlass der Ausstellung im Historischen Museum in Frankfurt 100 Jahre Frauenwahlrecht. Frau Wolf, danke, dass Sie hier im Studio waren.
Vielen Dank.
HR Info. Kulturlust.
Claire Gonder arbeitet als Bibliothekarin in der französischen Provinz. Der Roman Ein Kleid aus Tinte und Papier, den wir Ihnen jetzt vorstellen wollen, ist ihr erstes Werk. Claire Gonder wurde in den 80er Jahren geboren und schreibt seit wenigen Jahren Gedichte und Novellen. So geheimnisvoll wie die Autorin ist auch die Protagonistin ihres ersten Romans. Erst auf der letzten Seite erfährt man, was ihr passiert ist. Frank Statzner hat Ein Kleid aus Tinte und Papier für uns gelesen.
HR Info. Der Büchercheck.
Weiches Herbstlicht, rotes Laub, ein Kanal, ein leerstehendes Haus, eine junge Frau und ein Hochzeitsfotograf, der Bilder von der Frau macht. So beginnt der Roman. Die Frau trägt Pumps, ein Kleid, an der Taille eng, blütenförmig bis zu den Knien ausgestellt. Sie ist sorgfältig geschminkt, posiert, herausfordernd und schüchtern zugleich. Eine Idylle, möchte man meinen. Und doch hat die Szene einen doppelten Boden. Wo ist der Bräutigam?
Worum es geht.
Claire Gondon erzählt die Geschichte einer großen Liebe und Leidenschaft. Leila heißt die Frau, ihr Geliebter. Dan. Als Kind ist sie mit ihrer Familie aus Afghanistan nach Frankreich gekommen. Sie ist integriert, lebt aber genauso selbstverständlich noch in den Gefühlswelten und Erzählweisen ihrer Herkunftskultur. Die Familie und deren Geschichten sind für sie ein Ankerplatz. Von ihrer Mutter stammen auch ihre Fertigkeiten an der Nähmaschine. Die braucht sie, denn sie näht sich ihr Hochzeitskleid aus den Briefen Dans. 56 sind es. Manchmal nur Zettel, nur kurze Botschaften auf den Punkt gebracht, das Wesentliche. Er schreibt von seiner Liebe, seiner Leidenschaft, seinen Erlebnissen. Denn Dan ist offensichtlich in einem Auslandseinsatz im Sudan. Mit jedem Brief wächst Leilas Kleid und unser Verständnis der Geschichte. Denn mit jedem Brief erinnert Leila Episoden ihrer Liebe zu Dan. Geschichten, Bilder, Töne, Gerüche. Sie streichelt die Briefe. Und jeder Brief erhält eine besondere Stelle im Kleid und damit am Körper. Aber mit jedem Brief wächst auch die Ahnung, da muss etwas passiert sein. Das Kleid ist eben auch eine Skulptur der Trauer.
Sie nahm das Papier zwischen Daumen und Zeigefinger. Sie konnte nicht widerstehen, die Worte immer wieder zu lesen. Wieder und wieder, unendlich oft. Worte der Erinnerung an ihre so unbeschwerte Vergangenheit, an ihre glücklichen Umarmungen, ihm noch ein bisschen nahe sein, um das Verlorene fortbestehen zu lassen. So wie man sich hin und her wiegt, um einen beißenden Schmerz zu beruhigen und wieder Kraft zu schöpfen, Wärme tanken, um die Nacht besser durchzustehen.
Aber warum ging diese Liebe zu Ende? Der letzte Brief, den Layla in die Hand nimmt, ist nicht von Dan, sondern von einer Behörde und hat ein DIN A4-Format. Sie näht ihn nicht ins Kleid, sondern wirft ihn in den Kanal. Da ist klar, was passiert ist.
Wie es geschrieben ist.
Jedes Kapitel kreist um einen anderen Brief, bietet eine neue Geschichte in der Geschichte. Die Erinnerungen an den Geliebten und die Geschichten ihrer Familie fließen ineinander. Die gemeinsame Achse, das Verbindende, ist die Empfindsamkeit Laylas. Gondor lässt sie in wirkungsstarken Bildern aufblühen. Ein poetischer Grundton durchwirkt das Buch sowie die Fäden der Erinnerung das Kleid. Und gleichzeitig folgt das Buch einer fesselnden Spannungsdramaturgie. Von Kapitel zu Kapitel steuert die Geschichte auf eine Aufklärung zu. Und selbst für den Paukenschlag zum Finale findet Gondor noch ein poetisches Bild. Dramatisch und schön zugleich.
Wie es gefällt.
Ich finde, Ein Kleid aus Tinte und Papier ist ein sehr schönes Buch. Eine ergreifende Geschichte, großartig erzählt. Sie bewegt und sie ist spannend. Und das auf 100 Seiten in einem schönen Einband, der diesem gelungenen Stück Poesie einen angemessenen Ort bietet. Ein Vergnügen.
HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de. Übrigens, die besprochenen Bücher finden Sie auch in Ihrer HR Info Partnerbuchhandlung.
Der Roman Ein Kleid aus Tinte und Papier von Claire Gondeur ist im Wagenbach Verlag erschienen und kostet 16 Euro. Frank Statzner hat das Buch vorgestellt. Jede Kultur hat traditionelle Formen des Erzählens. Eine davon sind Märchen. Durch Märchen werden Denkanstöße gegeben, wird die Sprache gefördert und die Fantasie angeregt. Und Märchen erzählen ist eine Kunst, die sich an alle Alters- und Bevölkerungsschichten richtet und ebenso Menschen mit unterschiedlichen Bildungsniveaus anspricht. Daher bieten Märchen auch eine gute Möglichkeit, um miteinander in Kontakt zu treten und einander zu verstehen. In der Grimmwelt Kassel ist in dieser Woche eine Sonderausstellung eröffnet worden, die sich genau diesen Ansatz zu eigen macht, um Menschen unterschiedlicher Herkunft miteinander ins Gespräch zu bringen. Diese Ausstellung trägt den Titel Unboxing. Erzähl mir deine Geschichte. Was genau dahinter steckt, das weiß hr-Inforeporter Michael Pschibilla.
Im Mittelpunkt der neuen Grimmwelt-Ausstellung steht eine Box, ein Paket. Es erinnert ein bisschen an ein Care-Paket, nur dass keine Lebensmittel darin sind. Es stecken andere Dinge in dieser Box, die darauf wartet, ausgepackt zu werden.
Ein Märchenbuch in 13 verschiedenen Sprachen. Eine CD mit internationalen Melodien. Ah, ein Rhythmus-Shaker. Hier, auch interessant. Kochrezepte aus aller Welt. Bastelmaterial.
Diese Dinge sind Hilfsmittel. Sie sollen dabei helfen, miteinander ins Gespräch zu kommen, etwas miteinander zu unternehmen, einander kennenzulernen. Im Rahmen der Ausstellung Unboxing, erzähl mir deine Geschichte, sollen vor allem Einheimische und Flüchtlinge miteinander ins Gespräch kommen, erläutert Susanne Völker, die Leiterin der Grimmwelt.
Die Grimmwelt lädt immer zum Mitmachen ein und beschäftigt sich immer auch mit Fragen der Gegenwart. Und in dieser Ausstellung mit dem Titel Unboxing, also Auspacken einer Box, haben wir genau das gemacht. Man kann Trommelrhythmen aus aller Welt selber ausprobieren. Man kann sich sogar in ein Fantasiewesen verwandeln. Man kann aus Klecksbildern eigene Figuren gestalten. Wir haben Materialien entwickelt, die auf sehr unterschiedliche und fantasievolle Art und Weise die Neugier aufeinander wecken und Barrieren abbauen.
Die Ausstellung hatte bereits einen Vorlauf von 2 Jahren. In dieser Zeit wurde das Konzept und das Material dazu entwickelt und ausprobiert. Es gab mehrere Workshops, an denen 400 Menschen aus 16 verschiedenen Ländern teilgenommen haben. Unter ihnen auch Taj Mohammad Fakiri aus Afghanistan. Er kam vor 2,5 Jahren nach Kassel.
Erst war ich ein bisschen aufgeregt. Danach habe ich mich sicher gefühlt wie eine Familie. Und nach diesem Projekt habe ich auch 2 von diesen Teilnehmern befreundet. Jetzt sind wir gute Freunde.
Welche Möglichkeiten die Box bietet, wie das konkret aussieht, das alles wird in der Kasseler Grimmwelt gezeigt. Die Ausstellung ist dabei eigentlich nur eine Anregung. Sie will nicht in den Museumswänden stecken bleiben, sie will hinaus in die Welt. Die Box ist dafür das Hilfsmittel. Sie kann bei der Grimmwelt bestellt und dann deutschlandweit in der Integrationsarbeit eingesetzt werden. Noch einmal Grimmwelt-Leiterin Völker.
Gleichzeitig sind diese Materialien alle online verfügbar und stehen kostenfrei zur Verfügung.
Gedacht ist das Material zum Beispiel für Schulen, Kirchengemeinden oder Flüchtlingsinitiativen. Unboxing, erzähl mir deine Geschichte, geht weit über eine klassische Ausstellung hinaus. Es ist gleichzeitig ein Integrationsprojekt.
Michael Cibilla über das Projekt Unboxing, erzähl mir deine Geschichte in der Grimmwelt Kassel. Es ist diese Woche gestartet. Und soweit diese Ausgabe der Kulturlust. Die Sendung zum Nachhören gibt es online auf hrinforadio.de. Dort finden Sie den Podcast. Mein Name ist Pablo Díaz.